Ja, Vater im Himmel, Jesus Christus und Heiliger Geist, segne du jetzt unser Reden und unser Hören. Lass es nicht meine Worte sein und meine Gedanken, sondern deine Botschaft für uns, dass sie uns erreicht, dass sie uns stärkt, dass sie uns hilft. Deine Botschaft von uns, und lass es uns zur Stärkung und zur Hilfe sein und dir zum Lob und zur Ehre. Amen. Ja, darf ich mal kurz ein Handzeichen bekommen, wer regelmäßig in der Bibel liest? Das ist eine ganze Menge. Wer hat sie denn schon mal durchgelesen? Ja, es sind klassischerweise weniger, das ist auch gut so. Ja, ich zähle mal ganz kurz aus meinem Leben. Ich lese also regelmäßig die Bibel durch und ich lasse mich, wenn ich einen Predigtauftrag oder Bitte bekomme, eine Predigt zu halten, gerne von dem inspirieren, wo ich gerade bin in meiner Bibellese. Im Moment steckte ich im Buch Numeri, das ist das vierte Buch Mose, im 7. Kapitel, und das liest sich ungefähr so spannend wie das Telefonbuch von Frankfurt. Passt irgendwie nicht. Und dann habe ich mal unsere Landeskirche gefragt, was die uns vorschlägt. Und die schlägt für diesen zweiten Sonntag nach Ostern, vielen Dank Sila für deine Einleitung und Einführung, einige Verse aus dem ersten Petrusbrief vor, aus dem zweiten Kapitel. Und ich lese das gerne auch nach der Luther-Übersetzung. Da wird vieles deutlich und klar. Luther ist ja ein Mensch der klaren Sprache. Also schauen wir mal. Daniel blendet uns das ein. 1. Petrus, 2. Kapitel. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähungen nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Ja, 3 Slides, 5 Verse, 2 Sätze. Kann ja nicht so schlimm sein, ne? Viele Gedanken. Steht man nur mit diesem Text und was macht man damit? Petrus, das ist doch dieser Apostel, einer der ersten Jünger, die Jesus begegnet sind, ein ganz einfacher Mann. Hier haben wir mal ein Bild, wie er in dem Film The Chosen dargestellt wird. Fischer, ich sage jetzt mal Arbeiter. Man weiß aus der Bibel, er war verheiratet, er hatte Familie. Und wir kennen ihn aufgrund seiner Begeisterung für Jesus. Wenn Jesus etwas gesagt hat oder einen Gedanken gemacht hat, geäußert hat, Petrus war der Erste, der losgerannt ist. Inspiriert, voll dabei, mutig. Er ist Vorreiter. Aber er ist auch der Zweifler gewesen, den die Angst überkam und der Jesus, wir erinnern uns dran, 3-mal verleugnet hat, obwohl Jesus ihm das prophezeit hat. Nicht vergessen, wo er das getan hat. Er war sozusagen im Hort des Bösen, dort, wo Jesus gefangen genommen, gefoltert wurde. Dort hat er ihn verleugnet. Ja, und schließlich ist Petrus auch der Fels, auf dem Jesus seine Kirche baut. Jesus ist derjenige, der diesem Auftrag gibt, ganz zum Schluss nach seiner Auferstehung ihm nochmal begegnet am See Genezareth und sagt, sei mein Hirte, sei Hirte meiner Herde. Ja, und oft wird Petrus dann auch mit diesem Mann da, als dieser Mann dargestellt, der den Schlüssel in der Hand hält, den Schlüssel, mit dem das Himmelreich aufgeschlossen und wieder verschlossen wird. Hier haben wir mal ein Bild, wie es in der Katharinenkirche auf der Halbinsel Sinai dargestellt wird, ein Bild aus dem 6. Jahrhundert. So sah er wahrscheinlich nicht aus. Ja, wir wissen es nicht genau, wie er dann wirklich als Mensch ausgesehen hat. Auf jeden Fall ein einfacher Mann wie du, wie ich. Sorry, falls ich da jemandem jetzt zu nahe trete. Kein Denker, kein Philosoph, der komplexe Gedankengebäude sich zusammenschustert und dann sich irgendwas überlegt, der keine neue Theologie entwickelt, so ein bisschen vielleicht wie Paulus. Das ist ein Mann, der mit beiden Beinen im Leben stand, im Alltag nachdem Jesus als Mensch nicht mehr präsent war. Der musste leben in Jerusalem und hat es gesehen, was es bedeutet, im täglichen Klein-Klein einer Gesellschaft zu leben, die von einer Besatzungsmacht okkupiert und diktiert wurde, unter römischer Besatzung in Jerusalem. Und hinzu kommt jetzt neu diese alte Religionspraxis, die Petrus natürlich kennt als Jude. Und das läuft nicht so ganz synchron zu dem, was Jesus übermittelt, was Jesus lehrt. Diese neue Lehre, diese neue Botschaft, dieser neue freie Weg, zu Gott zu kommen. Von Petrus sind genau zwei Briefe überliefert. Die stehen relativ weit hinten in der Bibel. Dies heute war jetzt einige Verse aus dem ersten Brief. Ein Satz, 85 Worte im ersten Satz, 18 Worte im zweiten Satz. Mensch, Petrus, das hättest du ja wirklich ein bisschen einfacher ausdrücken können. Ne? Vielleicht war es ja gar nicht der Petrus, sondern derjenige, der das übersetzt hat. Unser guter Freund Martin Luther. Vielleicht hat der ja auch diese verschwurbelten, komplexen Sätze da gebaut. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir müssen aber mit dem Luther-Text uns heute mal auseinandersetzen. Ja, der erste Brief des Petrus an, Luther übersetzt es, die auserwählten Fremdlinge in, und dann sind eine Reihe von Regionen aufgezählt, das liegt alles in der heutigen Türkei. Und der Brief ist vermutlich ungefähr 60 Jahre nach Christus geschrieben worden, und in dieser Zeit beginnt so diese Verfolgung, den Luther können wir jetzt wieder ausblenden, danke Martin, Daniel, beginnt so diese Verfolgung der Christen im Römischen Reich ins praktische Leben hineinzuwirken. Das endet dann mit diesem Brand in Rom, den kennen wir ja aus verschiedenen Geschichten, Filmen, Quo Vadis, einer von denen, und der Vertreibung der Christen aus verschiedenen Regionen, auch natürlich aus Rom. Petrus lebt in dieser Zeit und erlebt das in seinem Alltag, was das bedeutet, und er vermittelt Hoffnung. Er vermittelt Vertrauen, er vermittelt und spricht es immer wieder aus, Wunsch nach Frieden. Hoffnung, Vertrauen, Wunsch nach Frieden. Und dem Bibeltext, der Predigt hier zugrunde liegt, dem geht voraus ein Abschnitt, in dem Petrus uns auffordert, Ungerechtigkeit anzunehmen, erlittenes Unrecht auszuhalten und Leid zu ertragen. Die Empfänger dieses Briefes, wenn wir das so lesen, haben wahrscheinlich nicht in Ruhe und Frieden gelebt, sondern die haben etwas anderes in ihrem Alltag erlebt, jeden Tag neu. Menschen in täglicher Sorge und Not. Und wir dürfen diesen Text heute nach 2000 Jahren lesen als einen Text für uns. Worte Gottes an uns hier in Obertshausen und heute. Auch wenn wir als Christen in Deutschland ohne leibhaftige Bedrohung unseren Glauben leben können, ich kann mich vorne hinstellen und sagen, ich bin Christ und es wird mich wahrscheinlich niemand dafür ans Bein pinkeln. Trotzdem erleben wir in der Welt als Christen, dass es Benachteiligung, dass es Verfolgung gibt. Und wer so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausschaut, den eigenen Vorgarten, den eigenen Balkon, das eigene kleine Glück, der muss eigentlich denken, die Welt ist komplett irre. Ich lese gerade ein Buch, das beschreibt so die Wahl in den USA, Präsidentenwahl aus dem Jahre 2000, als George W. Bush gewählt wurde und das Thema Wahlbetrug aufkam. Ich denke, das kann man eigentlich eins zu eins, wenn man die Namen austauscht, 20 Jahre später übertragen. Und was sehen wir heute? Eine Welt, die aus verschiedener Sicht irgendwie aus den Fugen gerät. Da sitzen Menschen an den Hebeln der Macht, den würde ich nicht mal zu Hause das Kleinste von mir anvertrauen. Die Welt komplett irre. Grund genug, dass wir uns auch Sorgen machen und dass wir beten für das Leid in der Welt und für die Menschen, die unter diesem Leid leben. Aber nun, frei nach dem KISS-Motto, keep it short and simple oder ähnlich, dröseln wir mal, was Petrus hier schreibt. Und ich habe diese Predigt jetzt gegliedert in 5 Punkte. Erstens, Jesus beruft. Jesus beruft dich. Zweitens, Jesus ruft dich in die Nachfolge. Drittens, Jesus ist Vorbild, Jesus ist dein Vorbild. Viertens, Jesus revanchiert sich nicht. Und fünftens, Jesus heilt dich. Das Erste, Jesus beruft dich. Es heißt in diesem Vers 21, dazu seid ihr berufen. Viele von uns haben einen Beruf oder hatten einen Beruf. Das ist so unser Job, mit dem wir unseren Lebensunterhalt verdienen. Einige Positionen, einige Ämter, in die werden wir aber auch hinein berufen. Also wenn ich zum Beispiel Richter bin, Professor bin, Beamter bin, Schöffe am Laiengericht, dann werde ich berufen in diese Position und ich übe dort eine Tätigkeit aus, weil mir eine besondere Befähigung zugetraut wird. Der Beruf ist eine Aufgabe, in die werde ich hineingestellt und dann muss ich dort Tätigkeiten tun. Je nachdem, ob ich mir diese Arbeit, diesen Job, diese Beschäftigung jetzt selbst ausgesucht habe oder dort hineingestellt werde, ich muss das tun, was zu tun ist. Manchmal sagen wir auch, das ist meine Berufung. Ich tue etwas, zu dem ich mich berufen fühle. Das ist so ein Herzensanliegen, dass ich nicht anders kann, als dieses zu tun, in diesem Aufgabengebiet tätig zu werden. John Wayne hat das 1939 so formuliert, ein Mann tut, was ein Mann tun muss. Und irgendwann in den 80er Jahren kam der Nebensatz, und was das ist, sagt ihm seine Frau, aber ein Mann tut, was ein Mann tun muss. Tun, was zu tun ist. Da kann man dann sein eigenes Wissen, seine Kreativität, seine Möglichkeiten mit einbringen. Irgendwo stoßen wir dann auch an Grenzen, wo wir nicht weiterkommen. Da lässt man sich coachen. Neu heißt das ja auch Empowerment. Ich bin immer aber im Rahmen dieser Rolle unterwegs und ich tue das, was diese Aufgabe, dieser Beruf fordert. Das ist ein Auftrag und diesen Auftrag muss ich immer wieder im Blick behalten, wenn ich mich jetzt engagiere und etwas tun. Berufen sein heißt auch, die Rückseite dieser Medaille auch zu sehen und anzunehmen. Nicht nur immer auf den 31. des Monats zu schauen, wenn das Gehalt auf dem Konto eintrudelt oder wenn ich für irgendetwas geehrt, gelobt werde. Nicht nur auf das schauen, was rüberkommt, wenn ich etwas tue, sondern auch das anzunehmen, was die Schattenseiten eines Berufes, einer Berufung ausmachen. Die Musiker fühlten sich berufen, heute Gottesdienst mitzugestalten. Die waren 8:30 hier, 7:45, 8:30, die ersten. Der eine oder andere hat da von uns noch nicht mal unter der Dusche gestanden, geschweige denn seinen Kaffee genommen. Ihr wart so früh da, das gehört mit dazu, wenn man hier Gottesdienst mitgestaltet. Auch Jesus war berufen, hatte eine Aufgabe zu tun auf der Welt. Hat er immer vorher gewusst, was sein Tun bewirkt, auch wenn er berufen war? Hat er gewusst, wie genau sein Leben endet? Und die Menschen, denen Jesus leibhaftig begegnet ist, haben die immer gleich gecheckt, was es bedeutet, wenn Jesus zu ihnen spricht? Ich denke nur an eine Episode, Zachäus, dieser Zöllner, der auf einen Baum klettern musste, weil er mal einen Blick auf Jesus erhaschen wollte. Von ihm wurde gesagt, Jesus zieht da vorbei. Viele Menschen nehmen dem kleinen Mann den Blick, also er rauf auf den Baum und schaut runter. Vielleicht hat er so eine innere Sehnsucht gespürt, da ist irgendwas, was mich berührt, was mir etwas sagen kann. Und dann bleibt Jesus stehen und schaut nach oben und sagt, Zachäus, steig herunter. Heute muss ich in dein Haus kommen. Hat Zachäus das überblickt, was das für ihn bedeutet, als er auf den Baum stieg und dass er sein ganzes Leben eigentlich umkrempelt? Berufen sein. Bist du berufen zu etwas? Bin ich berufen zu etwas? Ein zweites. Jesus ruft in die Nachfolge. Jesus ruft dich in die Nachfolge, Vers 21, dass ihr seinen Jesu Fußstapfen nachfolgt, hat Luther das geschrieben. Es ist immer einfach, einen Weg zu gehen, der schon geebnet ist, asphaltiert, mit Wegmarkierungen da, Verkehrsschilder, wie auch immer. Aber manchmal müssen wir Neuland betreten. Wir müssen etwas tun, was wir noch nie getan haben oder was sonst noch nie jemand getan hat. Neues Land, da war noch keiner. Und je nach Charakter, wir sind alle unterschiedlich, Strömen stürzen die einen geradezu los, das sind die Pioniere, freudig endlich mal wieder was Neues zu tun, neue Länder zu erkunden, Neues auszuprobieren. Andere sind mehr vorsichtig. Ich bin mehr vorsichtig. Ich orientiere mich dreimal und bleibe dann noch länger stehen, bis ich mich mal aufraffe, jetzt etwas zu tun. Da muss schon einiges geschehen. Wenn ich dann loslaufe, dann kommen so nach einigen Metern oder einem Kilometer vielleicht auch die Zweifel, ist der Weg eigentlich richtig? Da bleibe ich nochmal stehen. Wobei stehen bleiben ist ja keine Alternative. Umdrehen, wieder zurückgehen. Jesus ruft dich in die Nachfolge. Und dann ist es gut, wenn man Spuren vor sich sieht auf einem Weg. Und sieht, auch wenn der Weg ein bisschen überwuchert aussieht, da ist schon mal einer längs gegangen. Und da ich noch keine Leiche am Rand gesehen habe, scheint er auch irgendwo angekommen zu sein. Also ganz falsch kann der Weg nicht sein. Das gibt eine gewisse Grundsicherheit. Ich bin auf dem richtigen Weg. Der, der voranging, dessen Fußstapfen ich sehe, das ist Jesus selbst. Er geht auf meinem Lebensweg voran. Ein drittes. Jesus ist Vorbild. Jesus ist dein Vorbild. Jesus hat uns Vorbild hinterlassen, heißt es hier. Vorbilder sind total hilfreich. Gerade wenn ich jung bin und meine Persönlichkeit sich formt, dann orientiere ich mich an meinen Vorbildern. Ich wollte immer sein wie, John Wayne war auch mal kurz dabei, aber hat nicht lange gehalten, so zu werden wie, und dann kopiert man und versucht sich in dieser Rolle, wie der andere sich darstellt, und merkt dann, wo es passt und wo es nicht passt. Vorbilder gehören zur ganz natürlichen Persönlichkeitsentwicklung dazu. Und das Kopieren gehört auch dazu, und dann sieht man so, was passt und wo man dann auch anders ist. Und so formt sich die eigene Persönlichkeit. Und immer kann ich mich an meinen Vorbildern orientieren, kann ich mich daran messen, kann ich mich vergleichen. Das Vorbild gibt mir Maß, Maßstab und auch eine gewisse Richtlinie vor. Und es hilft mir zu checken, bin ich so auf dem richtigen Weg und wo und wie kann ich vielleicht korrigieren, anpassen und mich verändern. Worin ist Jesus unser Vorbild? Worin ist Jesus unser Vorbild? Vielleicht in einem Punkt, bei dem vierten. Jesus revanchiert sich nicht. So hieß es im Vers 23. Jesus erwidert die Schmähungen nicht. Wir haben als Menschen ein ganz ausgeprägtes Rechtsempfinden. Auch wenn wir nicht alle auf der gleichen Rechtsbasis stehen, das Rechtsempfinden ist sehr stark. Speziell das Unrechtsempfinden. Da haben wir ganz feine Antennen, wenn uns selbst Unrecht geschieht. Da sind wir sehr, sehr empfindlich. Und ich erinnere mich an den Standardspruch von unserer Tochter 1. Das ist ungerecht. Wenn Tochter 2 etwas durfte, was Tochter 1 nach ihrer Erinnerung nicht durfte. Das ist ungerecht. Wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, dann grummelt es, ne? Dann vibriert es da drin in der Magenwand. Ich kann mich gar nicht gegen dieses Gefühl wehren, auch wenn der Verstand sagt, hab dich mal nicht so. Und so innerlich sehne ich mich dann so danach, das gebe ich zurück. Na, warte, irgendwann kommt so die Gelegenheit. Da habe ich dann so ein Elefantengedächtnis. Das weiß ich auch noch nach 30 Jahren. Ja, und die Selbstjustiz, die greift dann um, wenn das Rechtssystem uns nicht hilft. Wenn ich merke, dass das, was in den Gesetzen drinsteht, wenn das nicht umgesetzt wird und ich nicht zu meinem Recht komme, dann bin ich geneigt, auch selbst mal Hand anzulegen. Und im Fußball sehen wir das, jetzt mal einen kleinen Verweis auf Michael Slamal, der 2 Wochen dann auch mal wieder darf, als alter Fußballfan, werde ich mehrfach gefoult beim Fußball und der Schiri sieht es wieder nicht. Irgendwann platzt dann auch der Kragen und ich kann nicht mehr und dann fault man mal zurück. Und dann sieht es natürlich der Schiedsrichter. Zurücktreten, Vergeltung üben, Vergeltung für verwehrte Torchancen, Vergeltung für Schmerzen und für Verletzungen, Vergeltung für erlittenes Leid, Vergeltung für verlorenes Eigentum, Vergeltung für Vertreibung aus der Heimat, Vergeltung für verletzte Familienehre. Die Liste können wir beliebig fortführen. Manchmal sind diese Vergeltungsbegründungen auch nur vorgeschobene Behauptungen dafür, damit ich mein Handeln rechtfertigen kann. Bei den Kindern heißt das, der andere hat angefangen. Ja, dann hör du doch auf. Nein, der andere hat angefangen. Ich gebe ja nur zurück. Und bei unseren Präsidenten, Machthabern, Regierungen, Despoten, diese Wahl wurde betrogen. Ich habe nicht verloren, nein, diese Wahl wurde mir geklaut. Oder der andere Staat übt Terror aus, deswegen müssen wir leider, so leid es uns tut, zurückschlagen. Jeder Angriff, jede Attacke ist Grund zur Revanche. Welch ein Kontrast zu Jesus. Er war frei von Sünde. Er hat nie betrogen, nicht in Worten und nicht im Tun. Er hat sich nicht gewehrt, als er geschmäht wurde, als er angeklagt und verspottet wurde. Er hat nicht mit Rache und Vergeltung gedroht, als er geschlagen und gefoltert wurde. Er hat sich nicht verteidigt, als das Todesurteil ihm vor Augen stand. Jesus vergilt nicht, er revanchiert sich nicht, er stellt es dem anheim, der gerecht richtet. Er vertraut Gott als dem gerechten Richter. Er wird richten. Und ein fünftes und letztes: Jesus heilt. Jesus heilt dich. Das ist der Kern unserer christlichen Botschaft, und ich habe jetzt mal weg vom Luther die Hoffnung für alle zitiert. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen, wir sind für die Sünde tot und können jetzt leben, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen, wir sind für die Sünde tot und können jetzt leben, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Und dieser Predigttext, der schließt mit diesem Bild des Hirten und Bischofs. Hirte Jesus, das ist klar, aber auch Bischof Jesus. Und ich denke da nicht an die Bischöfe mit der violetten Mütze und dem weißen Umgang und goldenen Kreuz vor der Brust, sondern ich denke an den Herden, an die Herde und den Hirten, der jedes Tier mit Namen kennt, der sich sorgt um das Heute und um das Morgen, unser tägliches Brot, unsere Nahrung, unseren Schutz gewährleistet, jeden Tag und morgen, der unseren Weg weist, der mitgeht, der vorangeht, jederzeit. Und wenn wir uns verirren, der uns sucht, der uns nachgeht, uns wieder einsammelt und zurückführt in seine Herde. Und dabei denke ich auch an die Bischöfe, diese Rolle des Bischofs, nicht der, der im äußeren schmucken Talar irgendwo steht, das ist auch wichtig, das hat auch seine Funktion, sondern an den Bischof der Seele, der sich um mein Seelenheil kümmert, der sagt, ich bin bei dir in deinem Schmerz, in deiner Trauer, in deinem Abschied, wenn wir von Menschen Abschied nehmen müssen, weil sie am Ende ihres Lebens sind, versterben, uns nicht mehr leibhaftig unter uns leben. Auch dann, Bischof der Seele, ist ein Mensch unter uns, bei uns, steht uns zur Seite. Und ich danke besonders für diese großen und kleinen Bischöfe in unserer Gemeinde, die uns da zur Seite stehen. Das sind natürlich unsere Seelsorger, unsere Pfarrer. Das ist aber auch unser Gebetsteam, das ist unser Trauercafé. Das sind Menschen in unseren Hauskreisen, die uns nahestehen, die ein Interesse an dem haben, was uns bewegt, was uns belastet, wo wir Schwierigkeiten haben, die da sind, zu denen wir gehen können, mit denen wir beten können, bei denen wir einfach uns auch hinsetzen können und schweigen und die mit uns schweigen, mit uns trauern, mit uns Kraft schöpfen, jederzeit in allem, in allem. Vater im Himmel, Jesus Christus und Heiliger Geist, danke für diese Worte, die manchmal etwas hölzern formuliert, doch eine wichtige Botschaft für uns enthalten. Du berufst, du rufst in die Nachfolge, du gehst voran, du bist Vorbild, du ermutigst und du heilst und du bist Hirte, der Weg weist, Weg für unseren Lebensweg, damit wir auf sicheren Wegen gehen, auf geebneten Wegen gehen. Und du bist Bischof der Herzen, Bischof der Seele, mit den Menschen an unserer Seite in dieser Gemeinde, die uns zur Seite stehen und die für uns beten, mit uns beten und uns so unser Leben leichter machen. Uns zum Erleichtern, zum besseren Leben und dir zum Lob und zur Ehre. Du bist der Herr. Amen.